Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum letzten Kurzwellenmarathon über den Sender Moosbrunn bei Wien. Wir senden auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch die heutige Abschiedssendung führen. Das Redaktionsteam wünscht Ihnen ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest. Es erwarten Sie 6 Stunden Gemeinschaftsprogramm von uns, Radio DARC, sowie von SM Radio Dessau, Radio Klein Paris, FM Kompakt, Jake FM, Radio Decade und zum Abschluss um 15 Uhr Radio Power Rumpel. In unserer speziellen Weihnachtssendung zum Kurzwellenmarathon lassen wir nun ein letztes Mal den Sender Moosbrunn aufleben und erinnern an die Zeiten, an denen die gute alte Kurzwelle noch ganz normal war. Traditionell haben wir auch heute wieder ein paar ganz besondere Beiträge und die schönsten Melodien für Sie vorbereitet. Und nun geht's los mit viel weihnachtlichem Schwung, viel Freude und guten Empfang. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser schwungvollen Einstimmung in unsere heutige Weihnachtssendung nun ein paar Worte und Gedanken zum Fest von unserem Chefredakteur Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform.
Heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, hören Sie den 6. Kurzwellenmarathon. Und leider wird es wohl auch der letzte sein, zumindest was unseren langjährigen Sendepartner ORS in Moosbrunn bei Wien angeht. Seit fast 10 Jahren stehen wir von Radio DARC nun schon im Dienste von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und umso mehr bedauern wir es, dass sich die Geschäftsführung der österreichischen Rundfunksender GmbH entschlossen hat, ihre Kurzwellensendeanlage in wenigen Tagen endgültig und für immer stillzulegen. Als Begründung werden wirtschaftliche Zwänge angeführt. Mit immer weniger Kurzwellenkunden gelinge es nicht mehr, die Kosten zu decken. Natürlich ist dieses Argument nicht von der Hand zu weisen. Kein Unternehmen, keine Organisation kann es sich auf Dauer erlauben, Verlustbringer mitzuschleppen. Es stellt sich allerdings die Frage, wieso es keiner Gesellschaft und keinem Staat wert ist, ein paar 10.000 Euro dafür aufzubringen, dass solche Anlagen für Not- und Krisenfälle zumindest erhalten bleiben. Niemand schafft ja auch eine Feuerwehr ab, weil sie nur Geld kostet und keinen wirtschaftlichen Nutzen bringt. In Israel und in der Ukraine hat man mit Beginn der dortigen Kriege alte, längst abgeschaltete Mittelwellensender reaktiviert, um der Bevölkerung zusätzliche, redundante Informationsmöglichkeiten zu verschaffen. Auch erinnere ich daran, auf Vermittlung der Radio DARC-Redaktion haben wir drei russischen Journalistinnen die Möglichkeit verschafft, wahrheitsgemäße Informationen via Kurzwelle in ihr Heimatland zu senden, um der dortigen Zensur zu entkommen. All das wird künftig nicht mehr möglich sein. Ich frage mich, wieso das niemand der Entscheidungsträger und der Politiker erkennen will. Irgendwann wird man komplett vom Internet abhängig sein, mit all den Gefahren für die Versorgung im Not- und Krisenfall und für die zensurfreie Meinungsfreiheit. Wir machen jedenfalls weiter, solange es noch geht, ab Januar aus Wufferten in England. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, lieber Sender in Moosbrunn, gute Nacht und schlaf gut. Eines Tages werden wir deine Stilllegung bereuen. Warm Christmas wishes from your favorite station and a great new year.
Oh, there's gonna be dancing and singing at the old homestead tonight. Gonna be carols ringing through the warm Australian night. Dance on the homestead, Brenda, to an old-time fiddle tune. There's gonna be an old-time party with Christmas coming soon. Oh, we won't have no sleigh ride, we'll go swimming in the creek with all the kids and relations who are staying for a week. The campfire's blazing brightly, steak on the barbecue. Welcome all the neighbors in, we're putting on a do. Gonna be dancing and singing at the old homestead tonight. Gonna be carols ringing through the warm Australian night. Dance on the homestead, Brenda, to an old-time fiddle tune. There's gonna be an old-time party with Christmas coming soon. All the kids are hanging stockings, and there's one for me and you. Santa's wearing moleskins and a shirt of faded blue. The kitchen table's loaded with ham and chicken too. Welcome all the neighbors in, we're putting on a do. Ah, there's gonna be dancing and singing at the old homestead tonight. Gonna be carols ringing through the warm Australian night. Dance on the homestead, Brenda, to an old-time fiddle tune. There's gonna be an old-time party with Christmas coming soon. Oh, there's gonna be an old-time party with Christmas coming soon.
Also heute haben wir nun endlich Weihnachten. Und da gehört doch irgendwie auch der Weihnachtsmann dazu, oder? Die Frage ist nur, wie kriegen wir den in unsere Sendung mit rein? Eva Maria, hast du eine Idee?
Schwierig. Der Weihnachtsmann wohnt doch am Nordpol, irgendwo da ganz droben, oder? In Finnland gibt's doch so eine Funkstation, Oskar Foxtrot 9 X-Ray. Das soll angeblich der Weihnachtsmann sein.
Ja, Oskar Foxtrot 9 X-Ray gibt es aber, das ist doch nur eine Geschichte für die Kinder.
Halt, ich hab eine Idee. Wir könnten es mal am Südpol probieren. Dort soll es echte Weihnachtsmänner geben.
Südpol, Antarktis, da wohnt doch niemand, außer den Pinguinen.
Nein, das stimmt nicht. Da gibt es jede Menge Forschungsstationen. Amerikanische, russische, australische, sogar eine Deutsche. Und da könnten wir mal nachfragen.
Ja, ja, und wie willst du mit denen Kontakt aufnehmen? Das geht doch gar nicht so einfach. Dazu braucht man Spezialverbindungen über Wissenschaftssatelliten, Sondergenehmigungen und so.
Ja, genau. Spezialverbindung über Wissenschaftssatellit. Wissenschaftlich bewiesener Weihnachtsmann. Ich bin doch Funkamateurin. Wir schaffen das. Wir schaffen es, überall hinzukommen. Das probieren wir jetzt mal aus.
Aha.
Ich baue jetzt eine Sat-Verbindung zur Neumayer-Station in die Antarktis auf. Da gibt es den Felix Ries, Delta Lima 5, X-Ray Lima. Also.
Neumayer Station, Antarktis, Felix Ries.
Ja, hallo Felix, hier ist Eva Maria, die G9 MFG von Radio DRC. Ich wusste, dass es klappt. Ich habe jetzt wirklich die Antarktis dran.
Hallo Eva Maria, Felix, Delta Papa 1, Papa Oskar Lima, Neumayer Station in der Antarktis, live über Satellit von 70 Grad Süd und 8 Grad West. Was kann ich für dich tun?
Ja, Felix, ich wollte mal für unsere Hörerinnen und Hörer nachfragen, ob ihr am Südpol Weihnachtsmänner gesichtet habt, weil ich habe im Internet Bilder gesehen von der Neumayer Station und die Forscher haben dort immer so knallrote Overalls an und das sieht doch schon irgendwie wie Weihnachtsmann aus.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Das sind wirklich alles Techniker und Wissenschaftler, die in ihren roten, wärmenden Polaranzügen hier arbeiten. Wir haben hier sicherlich etwa 4000 Pinguine. Wir haben auch ganz viele Schlitten, die sich ideal zum Geschenketransport eignen würden. Aber Rentiere oder Weihnachtsmänner habe ich hier noch nicht gesehen.
Na ja, gut, hätte ja sein können. Aber jetzt mal ernsthaft, wo ich dich schon dran habe. Erzähl uns mal, wie ist denn das Wetter bei euch? Also wir haben ja in Deutschland allertiefsten Winter. Es ist dunkel, so um die 0 Grad. Und bei euch in der Antarktis ist ja gerade Hochsommer. Wie kann man sich das denn vorstellen? Könnt ihr baden gehen?
Wir sind tatsächlich gar nicht so weit weg vom Wasser, aber das ist im Moment mit einer dicken Eisschicht bedeckt und wir haben Temperaturen so um die minus 5 Grad, allerdings 24 Stunden Sonnenschein dazu.
Minus 5 Grad und Sonnenschein, das ist ja kälter wie bei uns im Sommer, also definitiv. Wie sieht's dann bei euch im Winter aus?
Die kälteste jemals gemessene Temperatur auf der Neumayer Station 3 beträgt minus 50 Grad. Das ist aber die absolute Ausnahme. Im Winter schwanken die Temperaturen so in aller Regel zwischen minus 30 und minus 40 Grad. Und es gibt auch ungefähr 2 Monate, in denen die Sonne dann gar nicht mehr über den Horizont kommt.
Ja, und wie viele Leute frieren denn eigentlich bei euch gerade so auf der Forschungsstation?
Also in der Station muss man zum Glück nicht frieren und wir haben so nahezu alle Betten belegt zurzeit. Es sind etwa 40 Personen hier.
Okay, Felix. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie ihr in der Antarktis so das Weihnachtsfest verbringt. Kalt genug ist es ja.
Es kommt allerdings auch dazu, es ist bei uns Hochsaison. Es sind viele Leute hier. Es gibt sehr viel zu tun. Wir bereiten uns auf eine Schiffsankunft vor. Das heißt, richtig viel Zeit zum Feiern haben wir nicht. Wir nehmen uns aber trotzdem die Zeit, Heiligabend gemeinsam bei einem guten Essen zu feiern und auch den Weihnachtsfeiertag gemeinsam zu begehen und dort die Arbeit mal ruhen zu lassen.
Ja, und habt ihr dann auch einen Weihnachtsbaum auf der Station?
Ja, aber keinen echten. Wir haben hier einen recht echt aussehenden Plastikweihnachtsbaum, der wohl schon viele Generationen von Polarforschern hier begleitet hat. Den schmücken wir auch gemeinsam und der macht sich eigentlich ganz gut hier in der Lounge.
Oho, und an Heiligabend kommt ja die Sendung Gruß an Bord. Und habt ihr da den NDR empfangen können?
Also für mich persönlich ist das tatsächlich immer auch ein Highlight an Heiligabend, weil ich auch selbst einige Jahre zur See gefahren bin. Und gerade für mich und die Kollegen, die eine Verbindung zur Seefahrt haben, gehört das zum Heiligen Abend dazu. Wir sitzen dann gemeinsam im Funkraum und hören uns die Sendung an. Auf dem 31-Meter-Band kommt sie hier in der Antarktis wunderbar an. Leider die letzte Kurzwellensendung, die wir aus Deutschland noch regelmäßig und in so guter Qualität hören können.
Und an Heiligabend und an Weihnachten, was gibt's da bei euch so zum Essen? Macht ihr da Weihnachtsgans? Gibt's wieder mal Tiefkühlpizza oder grillt ihr Pinguine?
Also wir haben im Moment 2 Köche auf der Station und die lassen sich natürlich deutlich mehr einfallen als Tiefkühlpizza. Vor den Pinguinen haben wir großen Respekt, die schauen wir uns an, aber die rühren wir nicht an. Und deswegen gibt's ein ganz klassisches 3-Gänge-Menü und das Hauptgericht ist Gänsekeule mit Glühweinkraut und Brioche-Knödeln.
Ja, und wo kriegt ihr eigentlich überhaupt eure Lebensmittel normalerweise her? Weil Aldi gibt's bei euch nicht.
Der ist relativ weit weg. Der Koch muss hier auch wirklich sehr, sehr gut planen. Er braucht einen Einkaufszettel, der für ein ganzes Jahr reicht. Denn einmal im Jahr werden wir versorgt mit von dem Forschungs- und Versorgungsschiff Polarstern. Das ist im Moment unterwegs zu uns, ist auf dem Weg von Kapstadt in die Antarktis. Am 6. Januar wird das Schiff erwartet und dann kommen Lebensmittel und Treibstoff für ein ganzes Jahr.
Und die Lebensmittel, und die sind ja verpackt, und der ganze Müll und was ihr auch an Abwasser habt, was passiert damit eigentlich?
Wir hinterlassen keinen Müll in der Antarktis. Wir haben eine eigene biologische Kläranlage und das, was da übrig bleibt, sowie unser gesamter Müll, wird gesammelt und zurück nach Kapstadt oder nach Deutschland gebracht und dort ordnungsgemäß entsorgt.
Ja, das ist ja ein Ding. Also Müll wieder zurück in den Rucksack stecken macht man eigentlich in den Bergen auch. Ja, das ist recht vorbildlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Leben am Südpol schon recht gefährlich sein kann. Was habt ihr dann so an Bedrohungen und Gefahren, außer vielleicht beißenden Pinguinen?
Wir haben tatsächlich keine gefährlichen Tiere hier, aber Gefahren gehen vom Wetter und vor allen Dingen auch vom Gelände aus. Also zum Beispiel Schneedrift mit Whiteout oder auch Gletscherspalten hier im Schelfeis sind Gefahren, auf die man vorbereitet sein sollte. Aber unsere Kollegen und ich werden auch alle sehr gut vorher vorbereitet. Zum Beispiel trainieren wir auch Rettung aus Gletscherspalten vorher in den Alpen, damit wir wissen, worauf wir uns einlassen und wie wir uns auch helfen können im Notfall.
Ja, Felix, und was ist jetzt eigentlich deine genaue Aufgabe auf dieser Neumayer-Station?
Ich bin von Beruf her Elektroingenieur und ich betreue hier die komplette Datenverarbeitung, also alles, was die Wissenschaftler hier so an Daten sammeln, das muss ja irgendwo gespeichert und übertragen werden. Und auch die Kommunikationstechnik gehört zu meinem Arbeitsbereich.
Apropos Kommunikation, wie funktioniert die so zur Außenwelt?
Also die Hauptkommunikationslinie nach Deutschland und zur Welt ist eine Satellitenverbindung über den Satelliten SES-4 mit einer Bandbreite von maximal 2 Megabit pro Sekunde. Und über die Verbindung im C-Band telefonieren wir auch gerade.
Ich habe aber auch gehört, dass die Kurzwelle in der Antarktis für die Kommunikation immer noch ganz wichtig ist. Wie kann man das jetzt hier verstehen?
Also innerantarktisch spielt die Kurzwelle immer noch eine große Rolle, da es sehr viel einfacher ist, dort Verbindungen herzustellen, als Telefonate über mehrere Satelliten zu führen. Die Verbindung mit Nachbarstationen, mit Flugzeugen und Schiffen führen wir nach wie vor über Seefunk im 6, 8 und 12 Megahertz Bereich Sprechfunk. Und mittlerweile laufen auch erste Tests mit Paktor zur Übertragung von E-Mails über Kurzwelle.
Diese ganzen technischen Equipments, die brauchen ja jede Menge Strom und auch Heizung braucht ihr ja auch bei minus 5 bis minus 50 Grad. Und wenn ihr nicht erfrieren wollt, wie funktioniert denn eigentlich eure Energieversorgung?
Wir haben hier ein Blockheizkraftwerk, das besteht aus 3 Dieselgeneratoren. Jeder Dieselgenerator kann maximal 150 Kilowatt Leistung liefern. Und dazu kommt noch eine Windkraftanlage. Wenn dann das Wetter entsprechend ist, kann die auch noch ungefähr 30 Kilowatt zu unserem Energieverbrauch beisteuern.
Das ist ja interessant. Und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet in die Antarktis zu gehen? Weil es gibt deutlich gemütlichere und wärmere Arbeitsplätze in Deutschland in geheizten Büros.
Ich glaube, das hat auch eine ganze Menge mit dem Amateurfunk zu tun. Das fing als Schüler an, als ich den ersten Funkkontakt in die Antarktis hatte. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, mit der damaligen DDR-Forschungsstation Georg Forster. Seitdem hat mich das Thema immer so ein bisschen interessiert, mal mehr, mal weniger. Und da hat mich irgendwann ein befreundeter Funkamateur auf die Stellenanzeige angesprochen, dass für die Neumayer Station 2, damals noch die Vorgängerstation der jetzigen Basis, ein Funker gesucht wurde. Und das habe ich einfach mal probiert. Und mittlerweile bin ich seit 15 Jahren in dem Job tätig.
Oh, das klingt absolut nach Traumjob. Und da hast du dein Hobby sozusagen gleich mit dem Beruf verbunden. Und ja, dein Hobby Amateurfunk, welche Geräte und Antennen hast denn du da zur Verfügung? Und wie oft schaltest du eigentlich ein?
Wir haben hier ja allein schon für den Seefunk eine relativ gut ausgestattete Kurzwellenstation mit Transceiver, Endstufe und Drahtantennen. Und ich bringe meistens auch noch ein bisschen eigenes Equipment mit. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir hier im Sommer sind, viel zu tun ist. Ich versuche nach Feierabend abends immer mal einzuschalten, also meistens nach 20, 21 Uhr UTC und versuche dann immer noch einige Verbindungen zu machen im Rahmen der Freizeit, die wir hier haben.
Ja, und was kann man von dort eigentlich so erreichen? Bis wohin geht das?
Im Moment sind die Bedingungen tatsächlich nicht besonders gut. Die hohen Bänder gehen nicht mehr zuverlässig auf. In der Zeit, in der ich so meistens aktiv bin, nach 20 Uhr UTC, geht es auf 30 Meter noch ganz solide nach Europa und auf 20 Meter kann man dort auch halbwegs zuverlässig Nordamerika und Südamerika erreichen.
Wie kriegt man dann eine QSL-Karte von dir?
Also die QSL-Karte, an die kommt man viel leichter als an das QSO. Da müssen die Bedingungen mitspielen, aber die QSL-Karte gibt es zuverlässig über das DRC-Büro, über meinen QSL-Manager Rainer, Delta Lima 1, Zulu, Bravo, Oscar.
Ja, vielen Dank, sage ich dann nur, für deine spannenden Erzählungen vom anderen Ende der Welt. Und ich wünsche dir jetzt noch schöne Weihnachten aus der Heimat und schöne Weihnachten auch an das gesamte Team in der Neumayer-Station. Möchtest du auch noch irgendjemanden grüßen?
Sehr gerne. Natürlich erstmal frohe Weihnachten an das Team und alle Hörer von Radio DRC und ganz besondere Grüße nach Darmstadt, wo meine Kinder Charlotte und Lennart auf Kurzwelle zuhören. Auch an ihre Mutter Christine und an meinen QSL-Manager Rainer, Delta Lima 1, Zulu Bravo Oscar, der mittlerweile seit fast 15 Jahren Zehntausende von QSL-Karten zuverlässig für mich bearbeitet hat.
Okay, wir haben es gehört. Es ist per Kurzwelle in ganz Europa angekommen und wir haben jetzt einen ganz speziellen Musiktitel für dich rausgesucht, und zwar Gabriella Chilmi mit Warm This Winter. Das gilt wohl so lange, wie eure Blockheizkraftwerke laufen. In diesem Sinne 73 und 88.
Vielen herzlichen Dank und frohes Fest.
Jo, dir auch. Ciao.
We met in the winter and we fell in love. Right by a fireplace, we shared our first embrace, and then inside my heart, I felt a fire start. It's gonna snow outside, the weather will be cold, but I'm gonna be warm this winter. Each time your lips touch mine, they taste like sparkling wine. I feel so warm.
Warum schweigt UKL? Nach einer wahren Geschichte. Alle Schiffe waren ausgelaufen an jenem Tag im Oktober 1934, alle Flugzeuge gestartet, die Bucht war mit einigen Eisschollen bedeckt und der erste Schnee fiel. Noch waren es dicke, nasse Flocken, da kam der Äther der Arktis endlich zur Ruhe. Die Funker atmeten erleichtert auf und Stepan Timofejtsch schaute in den Spiegel. Zum ersten Mal seit 3 Monaten. Und er starrte. »Er ist ja rot«, murmelte er erschrocken und hielt den Spiegel ganz dicht an die Nase. Kein Zweifel, der Bart war rot. Während der Sommermonate war es in der arktischen Versorgungsbasis auf der Insel Novaya Semlja im hohen Norden Russlands an der Karasee hektisch hergegangen und Stepan Timofejtsch hatte keine Zeit, sich mal zu rasieren oder auch nur in den Spiegel zu schauen. Wie alle Funker der Versorgungsbasis für die russische Arktisforschung war er Tag und Nacht auf Station. Zwischen den Dienststunden schlief er, ausgestreckt auf einer Bank im Akkuraum, den Rock zusammengerollt unter dem Kopf. Nach wenigen Stunden wurde er wieder geweckt, dann steckte er den Kopf in den Feuerlöschbottich mit kaltem Tundrawasser, schnaubte wie ein Walross, wischte sich den Schnurrbart und ging an seinen Dienst. Er setzte sich ans Gerät, nahm die Kopfhörer auf und legte die Finger auf die Morse-Taste. Und dann ging es los. Gelegentlich kam der Chef der russischen Arktisforschung vorbei. Das war Ernst Krenkel und er bat darum, selbst an die Morse-Taste zu dürfen. Der Polarforscher mit dem Rufzeichen RAEM war ein exzellenter Funker, beherrschte leicht Morse-Tempo 150 und es machte ihm Spaß, auch mal höchstpersönlich einen Funkspruch abzusetzen. Heute meldeten sich alle Stationen planmäßig. Mit allen tauschte Timofeitsch die Meldungen aus, mit allen kam er rechtzeitig zu Rande, außer mit einer, die Hoffnungsbucht. Sie meldete sich nicht. Das war eine neue, eher unbedeutende Wetterstation. Man hatte sie eingerichtet, um irgendeine Lücke in der Wetterkunde zu schließen. Es zeigte sich irgendwo zwischen zwei wichtigen Punkten ein weißer Fleck, der die Wettermacher im fernen Moskau zur Verzweiflung brachte. Sie versicherten, dass gerade hier in der Hoffnungsbucht auf Franz Josef Land die arktischen Zyklone sich brächen und das Wetter sich entschiede. So etwas behaupten sie ja von jedem Punkt, wo keine Wetterstation ist. Jedenfalls richtete man dort eine ein und jetzt meldete sich die nicht auf Wellenlänge 101 Meter. Timofeitsch rief sie lange und gewissenhaft. UKL, UKL, tippte er wütend auf seiner Morse-Taste. Aber UKL meldete sich nicht. Schließlich schrieb er voll Ärger ins Logbuch. UKL meldet sich nicht. Auch am nächsten Tag schwieg UKL, gleichfalls an den drei folgenden Tagen. Timofeitsch fuchtelte zornig mit seiner Pfeife herum. Am fünften Tage endlich kam UKL herangeschlichen und rief von sich aus die Zentrale an. Timofeitsch antwortete mit einem Sturm von Schimpfworten. Wo habe er denn die fünf Tage gesteckt? Wo die Wetterberichte blieben und was er für ein mieser Kerl sei? Das etwa bedeutete in normale Sprache übersetzt, was Timofeitsch an den Funker in der Hoffnungsbucht absetzte. Der entschuldigte sich schüchtern. Bin allein, Maschine war unklar, selbst repariert. Entschuldigen Sie, Kamerad. Er sprach so höflich, wie es dem Funker einer so unbedeutenden Station gegenüber einem Funker der Zentrale zukam. Das besänftigte Timofeitsch etwas. Er tippte, GA, soll heißen, geben Sie, fangen Sie an, und grinste bei dem Gedanken, der ihm eben kam, dem Kerl zur Strafe einmal ordentlich einzuheizen. Kurku, Kurku, hämmerte er, gib schneller, schneller. Kurku, Sie geben zu lahm, er lachte laut los. Los, los, Freundchen, dir werde ich jetzt einheizen. Da hörte er ein klares, rasches, raschestes Trommeln im Hörer. Oha, er wurde blass, er hatte sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Der gibt ja Tempo 160 und eilte sich mitzuschreiben und kaum noch mit. In der halben Zeit waren alle Wetterberichte durch, die in den fünf Tagen sich angesammelt hatten. Toller Kerl, dachte Timofeitsch, das kann nicht jeder. Eher zufrieden mit sich selbst, dass er bei diesem Morsetrommelfeuer überhaupt noch leidlich mitgekommen war. Er hatte nichts weiter für die Hoffnungsbucht vorliegen und morste QRU, das Funkerkürzel hierzu. Dann beschloss er, die übrige Zeit noch auszunutzen und mit dem Neuling dort Bekanntschaft zu schließen. Neu, tippte er, kenne deinen Taster nicht. Ja, neu, überwintere das erste Mal, kam es aus 1000 Kilometer Entfernung zurück. QUI, wie heißt du? Kolivanov. Hier Name Timofeitsch. Sehr erfreut. Habe Angst, dass sie mich Stjenka Rasin nennen. Mir ist Bart gewachsen, ganz rot. Stjenka Rasin hatte schwarzen Bart. Meiner ist rot. Färben. Guter Gedanke. So fing ihre Freundschaft an. UKL kam jetzt immer pünktlich und die beiden Funker in der Arktis begrüßten sich herzlich und wechselten zwischen dem Dienstlichen fortan auch immer ein paar persönliche Worte. So wie es eben die Funker auf der ganzen Welt immer gemacht haben. Jeden Tag fragte der Funker Kolivanov von der Hoffnungsbucht, was macht Bart? Und Timofeitsch antwortete, danke, wächst und dunkel. An Funksprüchen für die Hoffnungsbucht gab es wenig. Timofeitsch wusste inzwischen, dass dort nur zwei Mann überwinterten, der Funker Kolivanov und der Meteorologe Savintsev. So ging über Dienst so manche persönliche Gespräche und Scherzen die lange Polarnacht hin. Und eines Tages teilte Kolivanov mit, heute erstmal Sonne. Und bei euch? Erwarten morgen, erwiderte Timofeitsch und fügte einen fröhlichen Glückwunsch hinzu. An der Art, wie die Antwort durchkam, merkte er, auch ohne Kolivanows Stimme zu hören, wie viel die Sonne für den Funker der Hoffnungspunkt bedeutete. Auf der Station wussten alle um Timofeys Freundschaft mit Kolivanow. Er hatte ihn noch nie gesehen, aber dennoch verband die beiden ein unsichtbares Band. Über die Ätherwellen hinweg entwickelte sich zwischen den Funkern ein ganz besonderer Geist, eine besondere Beziehung, etwas, was ein Außenstehender nicht begreifen kann. Die Tage, Wochen, Monate gingen dahin. Eines Tages in den ersten Januartagen des Jahres 1936 kam Timofej finster und zerstreut vom Dienst. Das russische Weihnachtsfest stand bevor, was nach julianischem Kalender an unserem 7. Januar gefeiert wird. Alle sahen ihm an, dass etwas nicht stimmte. »Was ist?« »UKL hat sich nicht gemeldet«, stammelte Timofej nur. »Wieso nicht gemeldet?« wunderte sich der Dienstleiter. Timofej zuckte die Achseln. 20 Minuten lang habe ich gerufen, ebenso in der zweiten Sendezeit und in der dritten. Nichts, gar nichts war zu hören. Grabesstille. Vielleicht irgendeine Störung, eine Sonneneruption, die die Funkbedingungen verhagelt, meinte einer. Nein, alle Stationen sind angekommen. Ausgezeichneter Empfang, das kann es nicht sein. Ich verstehe nicht, was nur mit Kolivanow los ist. Den ganzen Abend war Timofej in Gedanken, und als UKL auch weiterhin nicht antwortete, in der Nacht nicht und am Morgen auch nicht, da stand für ihn fest, dass Kolivanow etwas zugestoßen war. Aber was? Was nur? Vielleicht sind die Akkus leer oder der Sender ist unklar, versuchten die Kameraden zu trösten. Nein, das hätte er vorher gemeldet. Vor 3 Tagen haben wir uns noch darüber unterhalten. Er hatte die ganze Station überholt und gewartet. Na, dann wird er krank sein, eine Grippe oder so. Nein, dann wäre er trotzdem da gewesen und wenn er zum Taster gekrochen wäre. Timofej machte eine verzweifelte Handbewegung. Er ist Funker bis auf die Knochen. Gekrochen wäre zum Taster, auf allen Vieren. Das machen alle Funker so, auf der ganzen Welt. Die setzen notfalls ihr Leben ein. Das war schon beim Untergang der Titanic so und eine kleine Grippe hält uns nicht auf. Dich etwa und mich? Nein, nein, das riecht nach einem Unglück. Da ist was passiert, ich weiß es. Aber er fürchtete sich, den Satz weiterzudenken und sich das Unglück auszumalen. Immer wieder rief er UKL planmäßig an. Immer wieder blieb er ohne Antwort. Traurig zog er an seiner Pfeife, versah seinen Dienst, arbeitete, aber seine Gedanken waren bei Kolivanow. Jedes Mal, wenn die vereinbarte Verkehrszeit kam, war er voll neuer Hoffnung. Timofej nahm die Funksprüche an die Hoffnungsbucht aus dem Fach, die sogenannten QTCs. Ein ganzer Packen hatte sich schon angesammelt und rief beharrlich UKL. Die Zeit verstrich. UKL kam nicht. Bedrückt blätterte er die Funksprüche durch. Schließlich legte er sie wieder ins Fach. Immer wieder griff er nach dem Taster. Immer wieder rief er an. Aber die Hoffnungsbucht schwieg. Er hielt inne, horchte auf Antwort, rief von Neuem. Er änderte die Frequenz. Er presste den Hörer ans Ohr, warf ihn mutlos auf den Tisch, riss ihn wieder ans Ohr. Aber er hörte nur Rauschen aus dem Äther. Nichts, einfach nichts. UKL schwieg.
Thank you. Vier quälende Tage lang meldete sich die russische Arktis-Wetterstation mit Rufzeichen UKL schon nicht. Der Funker Timofeitsch war besorgt um seinen Freund. Irgendwas konnte nicht stimmen. Nur dieses monotone Rauschen im Empfänger, das einem das Blut in den Adern gerinnen lassen konnte. Manchmal meinte er, ganz ferne erstickte Notrufe zu hören. »Hilfe! Hilfe!« Aber er wusste, dass er sich täuschte. Das messerscharfe Ohr eines Funkers ließ solchen Irrtum nicht bestehen. Zerschlagen und zerquält kehrte er nach dem Dienst in seine Stube zurück, warf sich aufs Bett, rauchte schweigend. Die Kameraden kamen, setzten sich auf die Bettkante. »Noch immer nichts?« Bedrückt schüttelte Timofeitsch den Kopf. »Kolivanow ist doch nicht alleine dort. Sein Kamerad vom Wetterdienst hätte längst Nachricht gegeben.« »Wie denn?« fuhr er zurück. »Wie sollte er denn? Durch Brieftauben etwa? Der Meteorologe ist doch kein Funker.« Da landete ein Flugzeug auf der Station. Ein letzter Versorgungsflug, bevor das Wetter jegliche Flugbewegungen für den Rest des Winters unmöglich machen sollte. Der Metallvogel glitt über das düstere Eis der Bucht hin. Vom Vollmondlicht beschienen, wirbelte eine Wolke von Schneestaub auf, kam zum Stehen. Und dann kletterte ein unförmiger, dicker, pelzvermummter Mann aus dem Führerstand, nahm sich die Wollmaske ab, die sein Gesicht vor dem unbarmherzigen Frost der Arktis schützte. Timofeitsch sah, dass er schlank, hager und jung war. Hoffnungsvoll sah der Funker diesen energiegeladenen Jungen an mit seinem windgegerbten Gesicht. Nach Kälte roch er, nach Benzin und Ferne. Das war so ein richtiger Linienpilot, einer von jenen verwegenen Burschen, die auf den nördlichen Linien durch jedes Wetter fliegen, die jede beliebige Landung an jedem beliebigen Ort bringen und dabei nie den Humor verlieren. »Hör mal, Kamerad«, machte sich Timofeitsch an den Pfleger heran, als der in den Speiseraum ging und die Überwinterer auf ihren Zimmern mit ihrer mitgebrachten Post beschäftigt waren. »Wie steht's? Arg durchgefroren?« »Iwo«, lachte der Pfleger. »Aber guten Kaffee kocht ihr hier oben.« »Hast du's sehr eilig?«, fragte Timofeitsch. »Na ja, übermorgen ist Weihnachten. Da wollte ich wieder zu Hause bei meiner Familie in St. Petersburg sein.« »Auch ist das Wetter immer so eine Sache. In der Polarnacht kann ich nur raus, wenn das Wetter klar und still ist.« »Aber könntest du vielleicht noch schnell einen Menschen retten, bevor du zurück nach Süden fliegst?« Verwundert sah ihn der Flieger an, antwortete jedoch nicht. Da erzählte ihm Timofeitsch von UKL und dass er keine Antwort von da bekäme. »Und warum denkst du«, erkundigte sich der Flieger aufmerksam, »dass deinem Freund etwas zugestoßen sei?« »Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass am Sender etwas unklar ist«, entgegnete er. Timofeitsch schüttelte traurig den Kopf. »Nein, da ist ein Unglück geschehen, ich weiß es. Wenn zum Beispiel einer von deinen Fliegerkameraden starten würde, sagen wir von Murmansk nach Dudinka, und wäre nach 2 bis 3 Tagen weder in Murmansk noch in Dudinka noch auf einem der Flugplätze unterwegs gelandet, was würdest du da sagen? Krank geworden?« »Du weißt selber, unterwegs wird man nicht krank.« »Nein, du würdest sagen, der hat eine Havarie gehabt, ist abgestürzt oder notgelandet. Und du würdest auf Suche fliegen, stimmt's?« »Natürlich würde ich suchen«, lächelte der Flieger. »Siehst du, ich bin Funker mit Leib und Seele. Und ich sage dir, ein Funker funkt immer, auch wenn er zur Taste kriechen muss. Ein Funker kann seine Station reparieren, er kennt sich mit der Technik aus. Bei UKL ist was passiert. Ich habe eine Bitte, ich flehe dich an, hol meinen Freund raus.« Der Pfleger stand auf und ging schweigend im Zimmer auf und ab. »Gut«, sagte er schließlich und blieb vor Timofeitsch stehen. »Hoffnungsbucht? Auf Franz Josef Land? 2 Flugstunden über die Tundra und der Karasee. Auftanken kann ich hier. Ich will es wagen, wir holen ihn. Aber ich brauche Genehmigung aus Moskau.« »Die kriegen wir«, jubelte Timofeitsch. »Das kann Moskau nicht verweigern. Es geht ja schließlich um ein Menschenleben.« Er stellte sein Funkgerät auf Welle 71 Meter ein und rief das Forschungsministerium im 3000 Kilometer entfernten Moskau. »Mann in Gefahr. Hilfe dringend nötig. Er bitte Freigabe für Luftrettung«, hackte Timofeitsch schließlich nervös in seine Morsetaste und zog aufgeregt an seiner Pfeife. Nach quälend langen 2 Stunden kam die ersehnte Antwort aus der fernen russischen Hauptstadt. »Genehmigung erteilt«, stand auf dem Notizblock. »Starten Sie Such- und Rettungsaktion.« Der Flieger startete die Motoren, einen Arzt mit an Bord, Kurs Nordwest, Kurs auf das Franz-Josef-Land, auf die Hoffnungsbucht. Thibaut Fage aber saß am Funkgerät und hielt mit dem Flugzeug Verbindung. »Steinbucht überflogen«, notierte er mit fliegenden Fingern. »Fliegen nun über offenes Wasser. Schneegestöber. Schlechte Sicht. Nun Nebel. Keine Sicht mehr.« »Wenn er bloß nicht umkehrt«, dachte Thibaut Fage verzweifelt, »wenn er bloß nicht umkehren muss.« »Keine Sicht mehr. Waschküche. Schneesturm. Mein Gott, was ist da draußen nur los?« Hoffentlich kommt er durch. Danach Funkstille. Nach einer Stunde piepste es im Empfänger. Befinden uns über Kap Teufelstein. Haben Franz-Josef-Land erreicht, gaben die Morsezeichen mit ihrem Didadidit preis. Sie sind durch, sie sind durch, jubelte Thibaut Fage an seiner Funke. Kerle sind das doch. Teufelskerle. All sein Denken, Fühlen, Hoffen, Fürchten war jetzt dort. Bei dem blaurippigen Schwingen der Maschine, bei den pelzverpackten Männern da oben. Mit ihnen zusammen schlug er sich durch den Schneesturm, stürzte sich in Nebelwände, stieg, sank, hoffte, verzweifelte und stürmte mit ihnen immer doch weiter vorwärts. Hoffnungsbucht in Sicht. Setzen zur Landung an. Das waren die Meldungen, die durchkamen. Sie setzen zur Landung an. Die Verbindung ist unterbrochen. 10 quälende Minuten. Gelungen oder nicht, geht alles klar, noch 10 Minuten Ungewissheit. Was tun Sie jetzt? Sie werden aus der Kabine geklettert sein, gehen durch den Schnee zur Station. Oder mussten Sie weiter ablanden? Noch 10 Minuten. Ewigkeiten. Was ist los? Warum schweigen Sie? Und noch 10 Minuten. Sie fallen wie Tropfen vom Dach, klingen auf, entschwinden, verdunsten. Was ist los mit euch? Da, plötzlich. Morsezeichen, klar und deutlich, klicken in die Stille. Hier UKL, hier UKL. Zentrale, Zentrale, hier UKL. Hört ihr uns? QRV, QRV, antwortete Thibaut Fage voll Freude und meinte damit in der Funkersprache, dass er bereit ist, eine Nachricht aufzunehmen. QAM? Fragte der Außenposten und meinte damit, sofort einen Wetterbericht durchzugeben. Die Zeit rennt gegen sie. Das Wetter auf der Rückflugstrecke steht auf Messerschneide. Starten zurück, kommt aus dem Lautsprecher gepiepst. Und der Funker? Funker Kolivanov? Tippt Thibaut Fage und hält den Atem an. Die Stille fällt buchstäblich auf ihn nieder. Rauschen, knistern im Gerät. Dann die Antwort. Sehr schlecht. Bringen ihn mit. Okay, er lebt also noch wenigstens. Und das Flugzeug ist wieder gestartet und Kolivanov ist an Bord dabei. Und sie fliegen hierher in die Basis. Kreuzbucht. Teufelstein, hört Thibaut Fage aus dem Funkgerät. Jetzt über dem Meer. Kurs Novaya Semlya. Was ist mit Kolivanov, funkt inzwischen Thibaut Fage und will wissen, was passiert ist. Schlecht. War auf Jagd. Allein. Schneesturm. Wahrscheinlich verirrt. Berg, abgestürzt. Gehirnerschütterung, verletzt. Savintsev hat ihn gefunden. Zur Wetterstation geschleppt. Thibaut Fage gefriert fast das Blut in den Adern, als er all diese Nachrichten aufnimmt. Die mystische Zeichenfolge aus dem Funkgerät, verleihen nur wirres Gepiepse, setzt sich in seinem Gehirn mühelos zu einem klaren Text zusammen. Eine Sprache, vermischt mit eigenartigen Kürzeln, die nur die Funker verstehen können. QRX, QRX kommt dann und das bedeutet, dass um eine kurze Funkpause gebeten wird. Nähern uns Basis, tönt es. Schaltet Landebefeuerung ein. Und dann QRT, QRT, schalte ab, soll das heißen. Ohne Mütze und Mantel rannte Thibaut Fage auf die Treppe hinaus, hörte das Brummen der Motoren der Maschine, wie sie über der Bucht kreiste und zur Landung ansetzte. Der aufgestellte Weihnachtsbaum schimmerte im Fenster der Baracke. Er rannte dem ausrollenden Flugzeug entgegen. Dort waren schon weitere Kameraden und wollten helfen. Thibaut Fage drängte sich zum Flugzeug durch und sah, wie ein Mensch, ganz in Pelze verpackt, vorsichtig herausgehoben wurde. Er sprang hinzu und dann trugen er und 2 Kameraden Kolivanov in die Krankenstube. Als Kolivanov allmählich, ganz allmählich zu sich kam, fand er sich in einem fremden Raum liegen, den er schließlich als Krankenstube erkannte. Er vermochte sich nicht zu erinnern, wo er war und wie er hergekommen war. Da beugte sich ein unbekanntes, freundliches Gesicht über ihn. Er sah einen Bart, einen roten Bart. Da entsann er sich.
»Timofeitsch«,
flüsterte er und lächelte schwach. Dieser nickte, ergriff die Kolivanows Hand und lächelte zurück. Nach »Taifun«, »Tod und Teufelskerle« von Boris Gorbatow.
A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left. The baleful king composing hallelujah.
Diese Woche ist Weihnachten und dazu gehört auch untrennbar das Singen von Weihnachtsliedern. O du fröhliche, o du strahlende, stromvertilgende Weihnachtszeit. So heißt es ja in einem dieser alten Weihnachtslieder. Ich habe da möglicherweise was verwechselt, aber dennoch ist was dran an dieser Strophe. Von wegen dunkler Jahreszeit. Pünktlich zu Weihnachten leuchtet und funkelt und glänzt und glitzert es. In allen Straßen werden gigantische Beleuchtungen zugeschaltet, in den Gärten strahlen ästhetisch fragwürdige Kunststoff-Weihnachtsmänner oder mit Lichter geschmückte Bäume um die Wette. Auch in den Kaufhäusern verfällt man allenthalben in Lichtrausch. Kurzum, Weihnachten ist vor allem ein Fest für die Energieversorger. Grund genug, dass wir Funkamateure dem Ganzen mal näher auf den Grund gehen sollten. Die für Weihnachten relevante Technik soll daher heute mein Thema sein. Also, ein Blick auf die Faktenlage. Zu Weihnachten erhellen nach Schätzungen über 15 Milliarden Lichter unsere Wohnungen und unsere Innenstädte. Leuchtschlangen, Elektrokerzen und Co. bringen die Stromzähler ganz schön auf Touren. Rund 500 Millionen Kilowattstunden kommen bei dem jährlichen Lichterspektakel zusammen, alleine in Deutschland wohlgemerkt. Diese Menge reicht aus, um Großstädte wie Paderborn oder Würzburg das ganze Jahr über mit Strom zu versorgen. Das vertreibt selbst den eigentlichen Superstar im heimischen Wohnzimmer aus dem Rampenlicht, den Fernseher. Rund 500 Millionen Jahre könnte ein TV-Gerät mit der zu Weihnachten verbrauchten Strommenge flimmern, wenn es täglich 4 Stunden läuft und ansonsten im Standby-Betrieb ist. Stromverbraucher Nummer 1 im Weihnachtsglanz ist hierbei die Lichterkette. Ein Grund dafür? Viele Heimverschönerer setzen noch auf die klassischen Glühlämpchenmodelle ohne Leuchtdioden, weil diese ihrer Ansicht nach ein wohligeres Licht verströmen. Doch 3 solcher Exemplare verbrauchen in den 5 Jahren rund um Weihnachten so viel wie ein Kühlschrank im ganzen Jahr, also rund 100 Kilowattstunden. Kostenpunkt ca. 30 Euro. Interessant ist auch, dass wir nicht etwa dann am meisten Strom verbrauchen, wenn die Industrie und die Büros auf Hochtouren laufen. Nein, der Tag des Jahres mit dem höchsten Stromverbrauch überhaupt ist der erste Weihnachtsfeiertag. Am 25. Dezember verbrauchen wir mehr Strom als an jedem anderen Tag des Jahres. Rund 1/3 über dem Durchschnittsbedarf verzeichnen die Stromzähler der Republik. Die drehen sich vor allem am Vormittag, wenn im Ofen das Federvieh vor sich hinschmort. Gänsebratenspitze nennen die Stromlieferanten den Anstieg etwas scherzhaft und bezeichnen damit ein alle Jahre wiederkehrendes Phänomen. Weniger zum Scherzen zumute ist hierbei allerdings den Stromnetzingenieuren und Leistungsdispatchern. Für sie ist das alles weniger ein Weihnachtsmärchen als ein Grund zum Gruseln. Satte 81 Gigawatt an Strom muss dann in die Netze eingespeist werden, die an den Rand des Zusammenbruchs kommen. Üblich sind rund 60 Gigawatt zur vormittäglichen Lastspitze, die jeden Tag auftritt. Normalerweise sollte selbst das kein Problem sein, da in Deutschland insgesamt 183 Gigawatt an Erzeugungskapazität bereitgestellt sind. So steht es zumindest auf den Webseiten der Bundesnetzagentur. Eine Sicherheit von 210% möchte man meinen. Leider nicht ganz. Erstens sind nie alle Kraftwerke betriebsbereit, zweitens entfallen mehr als 70 Gigawatt auf Windkraft und Solarenergie und drittens müssen wir einen Teil unserer Kraftwerke für unsere europäischen Nachbarn bereithalten, die sich nicht vollständig selbst versorgen können, wie etwa Italien. Wenn es also zu Weihnachten windstill und dunkel ist, dann fällt fast die Hälfte der potenziellen Erzeugungskapazität weg. Und dann wird es eng, dann bleibt nicht mehr viel Reserve. Uns bleibt also nur zu hoffen, dass an Weihnachten ein guter Wind weht, wollen wir nicht mal einen Blackout erleben. Stromnetzingenieure kennen übrigens noch ein weiteres Phänomen, das man als Kirchgangsenke bezeichnen könnte. Da fällt die Verbrauchskurve an Heiligabend am Abend plötzlich sehr steil ab. Deutlich steiler als an einem normalen Abend. Eigentlich wird dann kurioserweise so wenig Strom verbraucht wie an sonst keinem anderen Tag des Jahres. Interessant ist auch, dass dieser Effekt vor allem in ländlichen Kommunen und in Süddeutschland extrem stark ausgeprägt ist. Dort geht die Einspeisung in das Niederspannungsnetz plötzlich um fast 80% zurück. In Berlin und in anderen norddeutschen Großstädten ist das anders. Hier verhält sich der Lastgang des Stromverbrauchs komplett gegenteilig. Die Kurve fällt flacher ab als an normalen Tagen. Und die Erklärung? Klar. Berliner und andere Norddeutsche sind an Heiligabend im Schnitt also zu Hause bei der Familie und womöglich länger wach als sonst. Aber sie sind nicht in der Kirche. Im katholischen Bayern, wo auch ich wohne, gehen die meisten Leute an Heiligabend in die Kirche und schalten zu Hause die Verbraucher aus. Unser bayerischer Atomstrom bleibt dann übrig für die Norddeutschen, die ihn verbrauchen können. So einfach ist das und so interessant. Aus ein paar schnöden Zahlen kann man Erstaunliches ablesen. Auch ich werde mich zu Weihnachten wieder in die Reihen derjenigen einreihen, die den Stromverbrauch zu Heiligabend einknicken lassen und am ersten Weihnachtsfeiertag auf Rekordwerte befeuern. Aber noch aus einem anderen Grund. Während unser Festtagsbraten im Rohr schmort, wird mein Mann Rainer, DF2NU, am DAC Weihnachtscontest teilnehmen und seine Kurzwellenendstufen auf Maximum anheizen. Gut, dass unser Haus mit 3x80 Ampere sehr großzügig abgesichert ist. In diesem Sinne, auf Wiederhören und fröhliche Weihnachten. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
Das war's nun für heute. Sie hörten den Beitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. zum letzten Kurzwellenmarathon über den ORS-Sender Moosbrunn. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen. Wenn Sie wollen, hören wir uns bereits am kommenden Sonntag, dem 29. Dezember 2024 um 11 Uhr wieder zur allerletzten Radio DARC-Sendung über Moosbrunn, bevor dort für immer abgeschaltet wird. Erreichbar sind wir einfach per E-Mail unter radio@darc.de. Allen noch einen schönen und friedvollen zweiten Weihnachtsfeiertag. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr 2025. Auf Wiederhören, 73, bis zum nächsten Mal. Das war's von Radio DARC. Und Mikrofon nun weiter an Max Berger von SM Radio Dessau.